Hin und Weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Liebe Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit
Sven Meyer
und den sagenumwobenen Andi Jans. Und ja, das war ein kleiner Einstieg und soll zeigen, über was wir heute reden. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, ob Andi gerade auf Reisen ist oder ich gerade auf Reisen bin. Schreibt es uns in die Kommentare, aber in einer Minute erfahrt ihr es eh. Nein, ihr habt wahrscheinlich ja schon die Überschrift gelesen. Ihr wisst eh, worum es heute geht.
Ich muss dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit den Tönen, die ich da aufgenommen habe, ich habe Sven eine Sprachnachricht auf WhatsApp geschickt und ihm frohe Ostern gewünscht. Also ja, ich bin unterwegs. Ich bin nicht im Abendland, sondern ich bin im Morgenland unterwegs, kann man tatsächlich sagen. Ne? Sagt man noch so, oder?
Für mich bist du auf der Seidenstraße und zwar auf dem Teil der Seidenstraße, der wirklich nicht seidenstraßiger sein könnte, oder?
Das stimmt, das stimmt. Liebe Leute, ich bin in Usbekistan, ich bin im sagenumwobenen. Und nicht ich bin sagenumwoben, sondern der Ort, an dem ich bin in Samarkand.
Zum Glück hast du noch die Kurve bekommen.
Der Perle der Seidenstraße, mitten in Usbekistan. Und wir haben uns gedacht, lass uns mal eine Folge darüber machen. Ich bin so viel in Usbekistan und so viel hier unterwegs. Und das ist ein Land, was mich irgendwie nicht loslässt und mit dem ich schon seit einer Weile zu tun habe. Und wir haben gesagt, lass uns eine Folge aus Usbekistan machen. Du kennst Usbekistan ja auch, Sven.
Ja, ich war genau einmal da, aber jetzt warst du schon so häufig da, dass du ja, ich frage dich gleich nach Restaurant-Tipps oder Bar-Tipps. Ich habe da ja auch neulich einen kleinen Instagram-Post von dir gesehen, wo du eine hübsche Abendunterhaltung hattest in Taschkent. Ja, das hat mich schön in Erinnerung schwelgen lassen und dann wollte ich unbedingt mal wieder nach Usbekistan.
Tatsächlich bin ich so oft hier, fast jeden Monat mittlerweile, dass es tatsächlich so ist, dass wir, wenn wir hier ausgehen mit den Kollegen, bestimmte Restaurants, bestimmte Bars, dass wir per Du mit den Servicekräften sind, also mittlerweile auch mit den Kollegen hier vor Ort, Freundschaften schließen. Also es ist ein bisschen, ich will nicht sagen zweite Heimat. Zweite Heimat ist ein bisschen bekloppt für mich zu sagen. Ich habe mittlerweile so viele Heimaten, also ob das China ist, Deutschland, Dubai, Usbekistan fühlt sich langsam mittlerweile auch so an. Und was soll ich sagen? Ja? Die Seidenstraße.
Der Jet-Setter. Halt so. Der Jet-Setter. Naja. Die Welt ist mein Zuhause. Nein, ja, aber toll. Ja. Nein, also echt, Dubai finde ich eh toll, China finde ich toll. Usbekistan finde ich auch toll oder fand ich sehr toll, als ich einmal da war. Und tatsächlich habe ich das ja auch so ein bisschen dir zu verdanken, denn als ich damals da nach Usbekistan fliegen durfte, war ich für China-Tours in Usbekistan. Mhm. Und da warst du ja damals dann der Geschäftsführer. Ich weiß noch ganz genau, dass wir ja den Trip, das war sozusagen quasi die erste Pressereise, die Usbekistan jemals gemacht hat. Und dass wir den eingetütet haben mit dem Tourismusminister, der damals auf der ITB war. Und wir haben mit ihm gesprochen. Ja. Und er hat uns das okay gegeben, dass wir diese Reise machen durften. Ja, ich war aufgeregt, weil ich ja schon ein paar Erzählungen von dir kannte. Du warst ja diesmal auch schon vor mir. Also mit China-Tours, da hattet ihr Usbekistan schon recht lange auf dem Papier, oder?
Ja, tatsächlich. Vielleicht ein bisschen Hintergrundgeschichte. Also für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, die meine Geschichte nicht ganz so gut kennen. Ich bin ja so ein China-Mensch, so wie Sven auch. Lange China-Tourismus gemacht. Inbound, Outbound, alles Mögliche. Und wir haben damals mit China-Tours Autoreisen entlang der Seidenstraße organisiert. Das fing an mit Oldtimer-Rallys, also Langstrecken-Autoreisen. Also im Prinzip rein reiserechtlich gesehen waren das auch Pauschalreisen. Mit dem Auto von Hamburg nach Shanghai, von Berlin nach Peking, mehrmals im Jahr Autorallys organisiert. Und die gingen auch durch Usbekistan. Und das lief viele, viele Jahre. Und irgendwann haben wir gesagt, lasst uns mal drüber nachdenken, den Teil der Seidenstraße, der besonders schön ist, und das ist Usbekistan tatsächlich, ist besonders schön, besonders aufregend, besonders vielseitig. Lasst uns doch eine eigene Reisemarke dafür irgendwie auf die Beine stellen, und das haben wir gemacht mit China Tours, New Silk Road powered by China Tours, und wir haben dann ohne Autos Usbekistan-Reisen angeboten, in einem eigenen Katalog. Aber die Autoreisen waren nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Wir haben auch eine Busreise organisiert von Deutschland nach China mit Zeitreisen zusammen, damals mit dem großartigen Team von Bernd Loppo, dem Gründer von Zeitreisen, mit Chris Alexander, der damals Leiter von Zeitreisen war. Und wie gesagt, dazu kam dann in diesem Blumenstrauß an Reiseprodukten halt die eigenen Usbekistan-Reisen, und das hat mich einige Male nach Usbekistan gebracht, hier Zusammenarbeit mit den Agenturen vor Ort, und es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und jetzt in meinem neuen Job, der dann irgendwie viele Jahre später dann zustande kam, da ging es dann halt auch um Usbekistan, in unserem DMC-Netzwerk, Rocket DMC-Netzwerk heißt das, mit Headquarter in Dubai, ist Rocket Usbekistan unser Juwel oder eins unserer Juwelen in unserem Netzwerk. Und hier machen wir viel Arbeit, und deswegen bin ich sehr häufig hier. Also Usbekistan lässt mich nicht los, wie gesagt. Und ich komme sehr gerne hierher, tatsächlich. Ja. Das ist ein bisschen wie nach Hause kommen mittlerweile.
Ich habe auch heute deine Instagram-Post wieder gesehen, und ja, es sieht so aus, als ob es schlechtere Orte gibt, in denen man arbeiten könnte. Ne? Du bist gerade in Samarkand, muss man sagen, ne? Und da gab es doch wieder ein paar wirklich sehr, sehr nette, sehr, sehr schöne Fotos, die du gepostet hast. Und ja, kamen schöne Erinnerungen wieder hoch. Also ich hatte ja wirklich das Glück, dass ich so ein bisschen wirklich die Highlights von Usbekistan sehen durfte. Die Reise wurde ja damals von euch organisiert, beziehungsweise auch vom Tourismusministerium von Usbekistan. Und ja, wie immer der Fall, es hieß am Anfang, ach, Taschkent muss man nicht sehen. Und wenn das kommt, sag ich halt immer, nee, dann fliege ich halt ein bisschen vorher, weil nur eine Nacht in Taschkent wird mir nicht reichen. Ich will ein bisschen mehr von der Stadt sehen. Das ist immerhin die Hauptstadt, das ist immerhin die größte Stadt von Usbekistan, und bin ein bisschen vorher hingeflogen, und ich habe es nicht bereut. Es war wirklich, wirklich schön, so Taschkent auf eigene Faust kennenzulernen. Und da lernt man dann natürlich auch die Gastfreundschaft von den Menschen vor Ort kennen, die halt in Usbekistan auch nochmal ganz, ganz besonders ist. Allein mit der U-Bahn zu fahren in Taschkent ist, glaube ich, die einzige U-Bahn, die Usbekistan hat. Aber es ist da auch so wie in Moskau. Jede U-Bahn-Station hat so ein gewisses Thema, und dann sind die wirklich sehr, sehr edel dekoriert worden, und man hat sich dort wirklich viel, viel Mühe gegeben. Ich sage jetzt mal nicht so wie hier Frankfurt Ostbahnhof oder sowas, sondern wirklich, wirklich ganz nett. Und ja, habe es nicht bereut, ein paar Tage vorher in Taschkent gewesen zu sein. Dann habe ich die Gruppe abgeholt am Flieger. Wir sind dann sofort am nächsten Tag nach Shiva geflogen. Und das ist halt wirklich eine komplett andere Welt. Also der Flug hat, glaube ich, so eine Stunde gedauert. In einer niegelnagelneuen A320, A321, glaube ich, von Usbekistan Airlines. Eine Stunde, und man landet so wirklich mitten in der Wüste. Also es ist wirklich, man sieht nichts drumherum. Das hat mich so ein bisschen damals, als wir in Namibia gelandet sind, das war so ähnlich. Nichts drumherum, und plötzlich geht der Flieger runter, und da ist dann eine Piste, und dann landet man da, und man weiß gar nicht erstmal, was soll das hier? Und vom Flughafen, ich glaube, noch so eine halbe Stunde oder 20 Minuten sind wir gefahren und sind dann in Shiva gewesen. Und das ist halt echt schon mal eine komplett andere Welt. Also das ist ja, es ist alles irgendwie, es sieht so aus, als ob es aufs Leben gebaut worden ist. Ne? Die Stadtmauer drumherum, das ist der Wahnsinn. Und man denkt sich halt, ja okay, hier regnet es kaum, weil sonst hätte man das hier nicht bauen können. Und auch innen drin die Stadt, wunderschön. Also tatsächlich, sowas Faszinierendes. Es ist eine komplett andere Welt, und sowas Faszinierendes habe ich selten gesehen, und sowas Unerwartetes. Ich habe mich wirklich auch vorher kaum damit beschäftigt. Ich kannte natürlich Samarkand so ein bisschen, aber Shiva hat mich echt so positiv überrascht und so positiv geflasht. Das war schon wirklich was Außergewöhnliches. Und echt ein bisschen schade, dass wir da nur, also die Stadt ist ja nicht groß. Man kann sie auch innerhalb von einem Tag, eineinhalb Tagen ganz gut alles begehen. Auf jeden Fall das, was innerhalb der alten Stadtmauer ist. Aber ich weiß nur, wir haben dann wunderbar gegessen in einem Restaurant, so ein bisschen oben auf der Rooftop-Terrasse, wo einige Tage oder naja, vielleicht waren es zwei, drei Wochen zuvor, ja, Herr Steinmeier, ja, der war damals schon Bundespräsident und hat Usbekistan 3 Wochen vor uns erkundet. Und der hat dort oben gegessen. Und ja, und es war einfach die Aussicht, es war fantastisch. Es war also ziemlich in der Mitte von Chiba und die Sonne hat geschienen und es war wirklich wie in einer anderen Welt. Sehr, sehr schön. Werde ich nicht vergessen, definitiv nicht. Dann sind wir nach Bukhara gefahren und auch das, ich hatte keine Vorstellung von Bukhara, bin da wirklich ein bisschen blauäugig rein, sind in der ersten Nacht einfach erstmal so reingelaufen in die Innenstadt, vom Hotel aus waren es damals 10 Fußminuten, ist auch keine Riesenstadt, ne? Also nicht so wie Taschkent oder Samarkand, kann man wirklich sehr, sehr viel zu Fuß machen und auch dort, sind dann so langsam in diese Fußgängerzone rein und an diesen Hauptplatz, wo es viele Restaurants, da gab es so einen Teich in der Mitte, viele Restaurants drumherum. Plötzlich fing Musik an, Leute haben getanzt. Wir wurden zum Tanzen eingeladen. Da gibt es auch Videos von, die wir aber nicht posten.
Und Fotos. Das besprechen wir noch.
Ja, keine Chance. Und dann sind wir einfach so einen großen, hell beleuchteten Turm hinterhergelaufen oder zu diesem Turm gelaufen. Und dann steht man wirklich an so einem sagenhaften Platz. Sorry, dass ich nicht mehr weiß, wie genau der heißt. Aber das, dann stehst du halt sprachlos, weil du wirklich eins der schönsten Plätze und Bauwerke überhaupt dieser Welt sehen kannst. Und das vollkommen überraschend ist. Und ja, diese Mischung zwischen der Gastfreundlichkeit der Leute, überall wird man angesprochen, hey, schön, dass du da bist. Und diese Architektur. Und es wirkt halt auch so, auch Chiba, die Zeit ist stehen geblieben da, ne? Also du würdest dich jetzt nicht wundern, wenn da irgendwie ein Kamel schwer bepackt vorbeikommen und Händler ihre Waren da tauschen. Chiba und Bukhara sind einfach so. Also das war wirklich fantastisch. Ganz was anderes, als was ich vorher gesehen habe. Wirklich für mich die Perle, du hast es vorher die Perle der Seidenstraße genannt. Ja, ist es für mich. Allein halt von der Architektur, weil es wirklich so ist, wie man sich die Seidenstraße vorstellt. Und ja, dann zum Abschluss waren wir noch in Samarkand. Darf ich das überhaupt sagen? Samarkand ist halt tatsächlich, also sicherlich die wichtigste Stadt, so historisch gesehen, definitiv. Mir war es aber dann, wenn man aus Chiba und Bukhara kommt, fast ein bisschen zu groß. Also es hat diese tollen Plätze, es hat diese tolle Architektur. Aber du kannst es halt nicht per Fuß erkunden. Also wir sind da doch viel dann, natürlich was auch der Zeit irgendwie geschuldet war, viel mit dem Bus gefahren von A nach B. Aber auch da, ich kann mich daran erinnern, Samarkand, genau. Wir hatten dann den Abend frei nach dem Abendessen und einige Leute sind nochmal ein bisschen rausgegangen. Und plötzlich schicken die Videos in die Gruppe rum, dass sie bei einer Hochzeit eingeladen worden sind in Samarkand. Plötzlich mit 250 Leuten irgendwie eine Hochzeit feiern von irgendjemandem. Die haben da einfach durchs Fenster geschaut, wurden dann sofort eingeladen zur Hochzeit feiern, haben getanzt, haben gegessen, haben getrunken. Also das war dann wirklich nochmal ein tolles Highlight auch für die, wo ich fast ein bisschen neidisch war, dass ich nicht mit denen gegangen bin. Und ja, das war so mein Usbekistan. Also einfach nur faszinierend, andere Welt, fantastisch, herzliche Leute. Ich will da eigentlich auch nochmal hin, definitiv. Auch wenn ich die, ich sag jetzt mal, die großen Highlights sicherlich schon gesehen habe, aber da ist so viel mehr zu entdecken.
Ich bin ein bisschen neidisch. Das ist jetzt, glaube ich, mein 11. Mal in Usbekistan. Mhm. Und ich habe noch nie an einer Hochzeit teilgenommen. Ich höre immer wieder diese Geschichten von Leuten, die spontan auf Hochzeiten eingeladen werden.
Ja, Alter, was machst du falsch?
Das ist mir noch nie passiert. Ich habe das jetzt gerade wieder gehört von, wir hatten
Kunden. Nicht die Braut anmachen, verstehst du?
Wir hatten Kunden hier, die sind auch wieder spontan eingeladen worden von Leuten zu sich nach Hause, zu einer Geburtstagsfeier einer Großmutter. Und also irre Geschichten. Das ist mir so spontan noch nie passiert, bin ich tatsächlich neidisch. Aber das ist ein bisschen sinnbildlich auch hier für diese Seidenstraßenkultur, die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, die Offenheit der Leute hier und tatsächlich, was du eben erzählt hast, diese andere Welt, wenn man in Richtung Westen, Nordwesten reist in diesem Land, Taschkent ist ziemlich weit im Osten, ist so eine Mischung aus Sowjetstil, Zentralasien und so ein bisschen Seidenstraßengefühl, aber noch nicht so viel. Und wenn man dann wirklich von Taschkent nach Urgench fliegt, ne, und dann weiter nach Chiva fährt, das ist ja tatsächlich eine Oase, ne? Also diese ganzen Städte Chiva, Bukhara, Samarkand sind alte Oasenstädte, die halt als Handelsstützpunkte dienten schon vor Tausenden von Jahren. Also überhaupt bevor das hier islamisch wurde im 8. Jahrhundert, bevor hier die Menschen sozusagen Muslime wurden, bevor das hier die Mehrheitsreligion wurde, bestand hier schon Handel. Und da wurde einmal quer durch Asien Handel betrieben. Und das waren halt die großen Oasenstädte, in denen die Karawanen Halt gemacht haben, durch die Kizilkum-Wüste gezogen sind, in Richtung Westen, ins heutige Irak, ins heutige Syrien, bis in die Türkei und natürlich von hier aus in Richtung Osten nach Kirgisistan, einmal über die Berge Tien Shan, Pamir, nach China rein, einmal quer durch China bis in die alte Hauptstadt Xi'an, dem Ursprung der Seidenstraße. Und das ist halt das Coole hier, diese Städte hier, Samarkand, Bukhara und Chiva, diese alte Oasenstädte, die haben halt auch wirklich ein multikulturelles Erbe. Und das sieht man in der Architektur, das sieht man in der Kunst, also selbst in der Küche hier siehst du die unterschiedlichsten Einflüsse. Also es ist wirklich das Herz von Tausend und einer Nacht und es gibt unglaublich viel zu sehen hier.
Signora, signore, aquí hay una vista muy bonito y además hay dos baños, aquí y arriba también. No esperamos todos, buena, y abajo o arriba también hay, dos, dos.
Ja, Sven, das, was du da eben gehört hast und die auch, liebe Hörerinnen und Hörer, das habe ich heute aufgenommen in der Altstadt von Samarkand. Und tatsächlich, das war eine Gruppe von Touristen, die hier durch die Stadt gezogen sind. Wenn ich mich recht entsinne, waren das Italiener oder Spanier? Ich bin ja nicht so gut mit Sprachen.
Da habe ich dich irgendwie gelobt, dass die Welt dein Zuhause ist. Und dann, naja.
Okay, Schwamm drüber. Was ich sagen wollte, ist, der Tourismus boomt. Man sieht viele Touristen hier auf den Straßen. Ich bin vor allem dafür zuständig, deutschsprachige und chinesische Touristen hierher zu bringen mit unserer DMC. Aber es ist schon cool zu sehen, was sich hier touristisch tut, was sich hier auch getan hat in den letzten 10 Jahren. Ich bin schon vor vielen Jahren das erste Mal hier gewesen und die touristische Infrastruktur entwickelt sich rasant. Das Land könnte noch mehr internationale Flüge gebrauchen. Es ist noch nicht so gut zu erreichen, wie man sich das wünscht. Es gibt zwar Direktflüge mit Zentrum Air, mit Usbekistan Airways von Frankfurt, von München, aber es ist noch nicht die Masse an internationalen Flügen, die hier eingeht. Und das ist natürlich als Land, was keine Mehrverbindung hat, sonst auch nicht gut zu erreichen. Wir haben das, wie gesagt, damals mit dem Auto gemacht. Das dauert aber schon so einen guten Monat, wenn man sich Zeit lässt, hier mit dem Auto anzukommen oder zumindest 3 Wochen. Man muss hier mit dem Flugzeug herkommen. Und wie gesagt, Flugverbindungen werden aber auch immer mehr. Aber es ist schön, der Tourismus boomt. Es gibt viele neue Hotels, auch viele schöne kleine, die neu eröffnen. Ich glaube, mittlerweile Zimmerkapazitäten, 20.000 Zimmer im ganzen Land, Tendenz schnell steigend. Das ist ein gutes Zeichen. Also es tut sich hier sehr viel und die Infrastruktur entwickelt sich.
Ja, man muss ja wirklich fragen, also vor der Pandemie war Usbekistan wirklich einer dieser Rising Stars, ne? Also ich finde so seit 2017, 2018, 2019 hörte man immer wieder, dass Usbekistan, dass Reiseveranstalter jetzt ein Auge auf Usbekistan geworfen haben, dass es in die Kataloge gekommen ist. Es war auch irgendwie ein Indiz dafür, Usbekistan Airlines ist ja jetzt, ne, keine große Airline. Taschkent ist auch nicht gerade irgendwie als Hub bekannt. Die haben nicht so viele Dreamliner, aber die beiden Dreamliner, die sie haben, sind halt von Frankfurt ausgeflogen. Das zeigt auch schon mal, wie gut die Verbindungen eigentlich nach Deutschland sind. Es sprechen auch sehr viele Usbeken, das hat mich damals so ein bisschen überrascht, sprechen auch sehr gut Deutsch. Deutschland ist eh sehr, sehr hoch angesehen in Usbekistan, hatte ich so damals das Gefühl. Oder wurde uns auch immer wieder gesagt und bestätigt von Reiseleitern und den Leuten, die wir da so getroffen haben. Und ich glaube, die Reiseveranstalter fangen so langsam wieder an, Usbekistan mit reinzunehmen. Die Flüge gibt es wieder, ansonsten kann man ja auch mit Turkish Airlines fliegen. Über Istanbul, die glaube ich auch, also auf jeden Fall vor der Pandemie war das zum Beispiel so, dass man Istanbul Chiva fliegen konnte und dann halt die Tour machen, die ich gemacht habe und dann halt von Taschkent zurück über Istanbul zurück nach Deutschland. Auch eine gute Alternative. Ich hoffe, die gibt es wieder. Und ich möchte
muss aber ich, darf ich kurz reingrätschen? Darf ich kurz reingrätschen? Weil tatsächlich gibt es mittlerweile Flüge von Istanbul nach Samarkand und nach Taschkent.
Oh, cool.
Ich glaube, die Chiva-Flüge, die gibt es in der Form nicht mehr. Aber ja, das ist auch eine gute Geschichte. Also über Istanbul fliegt man sehr gut hierher.
Aber darf ich noch eine Sache sagen, die wirklich damals wirklich jeden fasziniert hat? Also ich war, glaube ich, mit 6, 7 Journalisten da. Und die hat wirklich jeden fasziniert. Es gibt einen neuen Hochgeschwindigkeitszug zwischen, also damals, ich war glaube ich 2018, 19 in Usbekistan, einen neuen Hochgeschwindigkeitszug gab es damals von Samarkand nach Taschkent. Und naja, wir haben nicht viel erwartet, ne? Sind wir ehrlich. Wir hatten die Straßenverhältnisse so rund um Samarkand dann irgendwie gesehen. Und ja, für 50 Kilometer braucht man schon irgendwie eine Stunde mindestens. Es gibt auch sehr gute ausgebaute Straßen, aber da, wo es halt noch nicht so gut ausgebaut ist, braucht man halt so ein bisschen länger. Und wir haben dann wirklich nicht viel erwartet, aber tatsächlich, dieser Zug hat alle fasziniert. Also der war pünktlich auf die Minute, der war bequem, man hatte sehr große Beinfreiheit, das Personal war super nett, es gab was zu essen, es gab was zu trinken, einfach so, man musste es nicht bestellen, sondern das war inklusive und er kam pünktlich an, es war eine sehr angenehme Fahrt, es hat nichts geruckelt, er hat nicht gehalten irgendwie auf offener Strecke, es war keine Person im Gleis oder sonst irgendwas, keine Störung im Betriebsablauf und tatsächlich hat jeder Journalist dann auch über diesen Zug auch geschrieben, wie angenehm sie das fanden, doch diesen Zug zu nutzen und muss man mal gemacht haben.
Ist das so ein kleiner indirekter Seitenhieb auf die Deutsche Bahn?
Jeder kann er so interpretieren, wie er möchte. Aber dieser Zug war wirklich sehr bemerkenswert. Ich würde ihn gerne wiederfahren und ich würde ihn gerne in Deutschland haben.
Man muss dazu sagen, dass das die spanischen Thales-Züge sind, die hier importiert worden sind. Ich glaube, das ging 2017 los und tatsächlich übermorgen fahre ich dann auch von Samarkand mit dem Afrosiab, so heißt dieser Zug, fahre ich von Samarkand nach Taschkent zurück. Das sind 2 Stunden. Wir sind vorgestern sind wir mit dem Auto hergekommen. Ich und die Gruppe, mit der ich unterwegs bin. Und wir haben 6 Stunden gebraucht mit dem Auto. Die Autobahnen sind mittlerweile sehr gut. Gerade die Strecke zwischen Bukhara und Chiva, die durch die Kizilkum-Wüste fährt, ist mittlerweile sehr gut ausgebaut. Das war ein deutsch-koreanisches Joint Venture. Da haben dann deutsche Straßenbauer und koreanische Straßenbauer sich diese Strecke geteilt und haben die gebaut. Also fährt man mittlerweile sehr schön. Ist für die Wüste neu ist, eine sehr schöne Strecke, die einmal abzufahren. Also von Chiva nach Bukhara oder von Bukhara nach Chiva. Wobei man dazu sagen muss, was du eben erzählt hast, der Afrosiab fährt mittlerweile auch von Samarkand nach Bukhara, also weiter westlich. Okay. Die zweitgrößte Oasenstadt nach Samarkand und soll dann in den nächsten 2 Jahren auch nach Chiva fahren. Das ist also das gesamte Land mit Schnellzug abgedeckt. Also wie ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, tut sich hier sehr viel, was Transport angeht und schon sehr, sehr, sehr spannend.
Lieber Andi, jetzt hast du damit angegeben, dass du schon so häufig in Usbekistan gewesen bist. Jetzt tue ich mal so, als ob du ein Experte wärst und möchte dich halt dann mal fragen und dein Expertenwissen halt auch mal testen. Was muss man denn auf so einer ersten Reise nach Usbekistan überhaupt gesehen haben? Oder beziehungsweise frage ich andersrum, auf was darf man sich freuen, wenn man zum ersten Mal nach Usbekistan reist?
Ja, lieber Sven.
Experte halt, ne? Langes Schweigen.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Reise, die du gemacht hast, das war auch meine erste Reise. Also in Taschkent angefangen, eine Nacht in Taschkent verbracht, den ganz frühen Flug nach Urgench genommen. Wie gesagt, der Ort direkt an der turkmenischen Grenze. Ne? Gleich daneben liegt die alte Oasenstadt Chiva. 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 Wird manchmal auch mit CH geschrieben. Es gibt hier so viele Sprachen, so viele Ethnien auch, geschichtlich bedingt, dass es sehr viele unterschiedliche Schreibweisen gibt. Aber der Ort heißt Chiva. Das war so mein Einstieg auch. Und das war, wie du auch sagst, eine völlig andere Welt. Ich habe da so ein bisschen Marrakesch-Feeling bekommen. Das hatte ich aber auch ein bisschen in Bukhara. Ist vielleicht nicht ein besonders guter Vergleich, aber es ist schon so, wirklich das Gefühl aus Tausend einer Nacht. Es ist orientalisch. Es werden die unterschiedlichsten Sprachen gesprochen. Es wird Usbekisch gesprochen, aber auch Russisch. Ne? Das kommt vom Sowjeterbe. Ne? Usbekistan war eine Teilrepublik der Sowjetunion. Fernab des großen Sowjetgeschehens. Und ja, im Nordwesten des Landes gibt es sehr viel zu sehen. Es gibt auch noch Nukus, weiter westlich in der Kizilkum-Wüste, nicht weit vom Aralsee entfernt, der leider touristisch noch gar nicht so erschlossen ist. Da gehen gar nicht so viele Touren hin. Aber auch der Aralsee ist definitiv eine Reise wert. Ne? Also der ist ja ausgetrocknet. Bruder Stalin in den 50ern das Wasser entsalzt und haben die das Wasser in Richtung Süden abgeleitet für die Baumwollproduktion, für die Baumwollfarm. Und dann ist der Aralsee peu à peu ausgetrocknet. Größter Salzsee der Welt. Und das macht heute noch sehr, sehr große Probleme, weil das Salz, was im Boden abgelagert ist, durch die Winde, die Wüstenwinde, Richtung Süden getragen wird, sich auf den Feldern ablagert und die Landwirtschaft dort sehr schwer macht. Das ist also auch kulturhistorisch sehr, sehr interessant. Also sich den Nordwesten einmal anzuschauen des Landes, wobei Chiva tatsächlich so der Ort ist, den man gesehen haben sollte. Das ist, wie gesagt, eine relativ kleine Oasenstadt. Ist auch eine der jüngeren Oasenstädte. Dann fährt man, wie gesagt, mit dem Auto durch die Wüste, circa 300 Kilometer in Richtung Bukhara, und Bukhara ist halt auch wirklich ein Traum aus Tausend einer Nacht. Die komplette Altstadt ist UNESCO-Welterbe. Dort hat man die Medressen, die Moscheen, die Minarette, von denen du eben schon geschwärmt hast, und die Basare. Man kann dort sehr schön durch die Altstadt schlendern. Wenn man Glück hat, dann wohnt man in einem schönen kleinen Boutique-Hotel mitten in der Altstadt. Kann abends irgendwie draußen sitzen, in einem Hof, vielleicht sogar in einer alten Medresse. Teilweise sind die alten Medressen in Gästehäuser umgewandelt worden oder kleine Boutique-Hotels. Das hat einfach einen unglaublichen Charme. Also definitiv Chiva, definitiv Bukhara. Bukhara, eine meiner Lieblingsstädte hier in Zentralasien.
Ja.
Und dann natürlich der Ort, an dem ich gerade bin. Samarkand, einzigartige Städte. Und das, was es halt so besonders macht, ist diese Seidenstraßenkultur. Ne? Das Multikulturelle, was es hier seit über 2000 Jahren gibt. Die unterschiedlichsten Völker, die hier durchgekommen sind, mit ihren Waren aus dem Westen, aus dem Osten. Und das macht sich halt nicht nur in der Architektur und in der Kunst bemerkbar, in den Sprachen, die hier gesprochen werden, in den unterschiedlichsten kulturellen Auswüchsen, die es hier gibt, sondern tatsächlich auch in der Küche. Da werden es auch ganz groß. Was isst man denn hier?
Ja, ich habe heute deinen Instagram-Post gesehen, ne, wo du eine ordentliche Wurstplatte gepostet hast.
Ja.
Zum Frühstück.
Hm? Ja, nicht
was,
ganz
was zum Frühstück. Was isst man in Usbekistan?
Was die Küche hier so besonders macht, ist halt, dass sie aus den unterschiedlichsten Regionen kommen. Sie ist teilweise arabisch geprägt. Sie ist teilweise sowjetisch-russisch geprägt, also eine große Salatkultur. Ne? Wer das nicht weiß, die Russen sind Weltmeister im Herstellen von Salaten. Also unglaubliche Salatrezepte, die es hier gibt. Die unterschiedlichsten, verrücktesten Salate. Schichtsalate, Blattsalate, geschnittene Salate, was auch immer man sich an Salaten vorstellen kann. Die Russen haben eine Salatkultur, die absurd ist. Also wirklich fantastische Salate. Das Ganze gemischt mit arabischen Nahost-Einflüssen. Was es hier sehr viel gibt, ist halt Schaschlik, also Fleisch am Spieß, sehr, sehr gut. Was man auch sagen muss, wer Fleisch gerne isst, der ist hier sehr gut aufgehoben. Für mich fast das beste Fleisch auf der Welt. Hier wird relativ wenig Fleischfabriken, wie sie im Westen kennen, in Europa hergestellt, sondern das meiste, was man bekommt, die Kühe, die grasen hier, die sind alle grasgefüttert, und es gibt sehr viel Lammfleisch, sehr gutes Huhn. Ich bin eigentlich kein Fan von Hühnerfleisch, aber auch Hühner hier wachsen alle irgendwie im Freien auf. Also hier wird relativ wenig Chemie hinzugefügt. Ich glaube, relativ wenig Antibiotika, die Tiere zu fressen bekommen. Also die Qualität des Fleisches hier, wer gerne Fleisch isst, der kommt hier auf jeden Fall nicht zu kurz. Aber auch das Gemüse hier. Im Osten des Landes gibt es das Ferganatal. Das ist so der Gemüsegarten und Obstkorb des Landes. Das ist östlich von Taschkent. Und tatsächlich, also die besten Tomaten, die ich außerhalb Italiens gegessen habe, die gibt es hier in Usbekistan. Vielleicht kleine Fußnote. In Dubai mittlerweile, wenn man in Dubai essen geht, brüsten sich die Top-Restaurants damit, dass sie usbekische Tomaten auf der Speisekarte haben. Okay. Also wer gute Tomaten mag, der ist ja am besten aufgehoben. Und jetzt ein kleiner Seitenhieb auf unsere holländischen Nachbarn. Wer keine Tomaten mag, weil er die nur aus dem Supermarkt aus Holland kennt, der wird sich hier bekehren lassen müssen, weil diese Tomaten hier schmecken einfach einzigartig. Und ich bin kein großer Tomaten-Fan. Also wirklich tolles Essen hier, also wirklich sehr, sehr vielseitig. Gutes Fleisch, viel Gemüse, viele Salate. Und die haben ja eine Suppenkultur. Da wird man verrückt. Also wer gerne Suppen isst, ich versuche hier jeden Tag eine Suppe zu essen, die heißt Mastava. Die wird auch Katersuppe genannt. Also wenn man verkatert ist, dann soll man diese Suppe essen. Das ist eine Suppe in einer Fleischbrühe, Rindfleisch mit Reis, Gemüse, einer Tomatenbasis. Und die ist ziemlich, ziemlich schwer, also ziemlich heavy. Aber die schmeckt unglaublich gut. Und die machen hier natürlich auch unglaubliche Fladenbrote. Und wie aus der arabischen Welt irgendwann hierher kamen, diese Fladenbrotkultur. Und diese Mastava mit frischem Fladenbrot, das ist ein absolutes Fest. Es gibt aber auch die herkömmliche Schurpa, es gibt ja auch die russische Soljanka, es gibt Borscht, es gibt die unglaublichsten Dinge hier. Es gibt Teigtaschen, die Mantis, es gibt die Somsas, ne? Das sind, wer indisches Essen mag, das sind wie Samosas, das sind gebackene Teigtaschen. Und noch ein kleiner historischer Seitenhieb hier, diese Connection Usbekistan zu Indien. Es gab ja den großen Heerführer und König hier, Timur, der diese Timuriden-Dynastie gegründet hat im frühen 14. Jahrhundert. Und der ist sozusagen allgegenwärtig hier. Das war derjenige, der die Reste der mongolischen Eroberer, die hier ziemlich gewütet hatten, Genghis Khan, also Chinggis Khan, der zum Beispiel in Bukhara diese berühmten Berge von Köpfen gestapelt hat. Also der ist hier durchgezogen, hat ganze Landstriche vernichtet. Die Mongolen hatten sich hier festgesetzt und ein Teil der großen Geschichte von Timur, Timur Amir, der hier sozusagen allgegenwärtig ist in diesem Lande, ist halt, dass er das Land von den Mongolen befreit hat. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Ich habe mich jetzt völlig verquatscht in meinem ganzen historischen Halbwissen hier.
Aber zum Thema Essen, mir fällt, du hast eigentlich so das Hauptgericht der Usbeken, was eigentlich ja überhaupt gar nicht, da will ich noch eine Geschichte zu erzählen, hast du eigentlich vergessen, ne? Es ist nämlich Plov. Ja. Da frage ich dich gleich, was es ist. Ja. Tatsächlich, ich war zuerst in Usbekistan und dann ich will jetzt keine Werbung machen, aber Grüße gehen raus an Tim Melzer, der mit seiner Sendung Kitchen Impossible ja auch einmal in Usbekistan war.
Und gescheitert ist.
Und genau. Es war nämlich das erste Mal, dass er gescheitert ist. Und er war an dem großen Bazar in Taschkent und ist dort gescheitert, weil er Plov machen musste und einer dieser Fladenteigs, die wirklich in diesen alten, ja, was ist es, Tongefäßen gemacht werden.
Ganz und
da
genau.
ist er dann und gescheitert.
Jetzt kommt der Brückenschlag. Er hat die Somsas gemacht, von denen ich erzählt habe, und die sind wie die indischen Samosas. Mhm. Und die indischen Samosas, die gibt es nicht ohne Grund. Die kommen nämlich ursprünglich aus Usbekistan und die werden gebacken in einem Tandur, die Tandur-Öfen. Und die sind nach Indien gekommen über Usbekistan, denn die Timuriden, beziehungsweise die Abkömmlinge von den Timuriden, also von Timur Amir, dem großen König, Anfang des 14. Jahrhunderts, die sind nach Indien gezogen. Und die letzte Baburen-Dynastie Indiens, die muslimische Dynastie, die letzte, die dann im 19. Jahrhundert sozusagen von den Briten, als die Briten kamen, untergebuttert wurden, die haben Indien von Usbekistan aus erobert. Das heißt, die haben den Islam im 15. Jahrhundert nach Indien gebracht. Das waren Usbeken. Und die haben ganz viel mitgebracht von der Seidenstraße. Unter anderem auch die Somsas. Daraus sind Samosas geworden, dann mit Curry. Und auch die Tandur-Öfen, diese großen Steinöfen, mit denen halt auch gebacken wird. Wo Melzer so gescheitert ist, weil er vergessen hat, dem Teig Salz hinzuzufügen, mit dem dann diese Somsas, diese Samosas, am Rande des Tandur-Ofens sozusagen bappen. Also super, super, super Folge von Kitchen Impossible. Also wer die Sendung mag, ich mag sie sehr. Kann sich das mal anschauen. Da war Tim Melzer am Chorzu Bazar in Taschkent, in den eigentlich jeder Tourist mal geht, sich das anguckt. Da war ich vor ein paar Tagen auch und hat dort in einem kleinen Restaurant, in einer kleinen Garküche versucht, diese Somsas zu backen und ist leider gescheitert.
Und man muss sagen, es war nichts gestellt bei Kitchen Impossible. Nein. Es sieht da wirklich so aus. Ne? Also jeder Tourist kann da hingehen und kann sich dort so ein Fladenbrot kaufen, sieht, wie das hergestellt wird, nämlich genau so, wie es bei Kitchen Impossible war. Ja. Und schmecken fantastisch natürlich. Jeder hat sich da von uns ein bisschen was gekauft zu essen und es war so lecker.
Auf jeden Fall, wer sich für Geschichte interessiert, die Geschichte der Seidenstraße, die Geschichte Zentralasiens, die Geschichte des muslimischen Indiens, der kommt um Usbekistan nicht drum herum. Also wer sich für Geschichte, Kulturgeschichte interessiert, ich habe hier wirklich ganz fußgängermäßig hier gerade mal so die Geschichte zusammengefasst, aber der kommt hier nicht zu kurz. Also es ist wirklich geschichtlich eins der faszinierendsten Länder der Welt, einer der faszinierendsten Landstriche der Welt. die Seidenstraße, die von China bis ans Mittelmeer ging. Also man muss das alles mal gesehen haben. Und hier in Samarkand kommt man damit täglich irgendwie in Berührung. Ich habe heute eine Gruppe von chinesischen Reiseveranstaltern mit einem Reiseleiter hier durch Samarkand geführt. Wir haben uns das angeguckt. Wir haben ein bisschen Produktgestaltung gemacht, haben Restaurants angeguckt, Hotels angeguckt, einige Sightseeing-Spots. Und ich bin jetzt wirklich schon einige Male hier gewesen, bin mittlerweile fast monatlich hier und ich bin trotzdem jedes Mal wieder fasziniert. Also es ist ein Land, was man gesehen haben muss, auch wenn man kein Fan von Bucketlisten ist. Usbekistan ist ein Land, das muss man gesehen haben.
Definitiv, also sage ich auch. Und ist, hat wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu bieten, als jetzt diese eine klassische Reise, die wir jetzt so ein bisschen besprochen haben. Es gibt ja auch große Gebirge oder sehr hohe Gebirge, wo man wunderbar wandern gehen kann. Ich glaube auch der DRV hat eine Wanderreise nach Usbekistan, wo es dann wirklich auch schon in Höhen geht von 3.000, 4.000 Metern, oder? Das ist dann schon ein bisschen größer, ein bisschen höher, sagen wir es mal so. Und das ist dann wieder ein ganz anderes Gesicht von Usbekistan. Ne? Nicht nur Wüste und heiß, sondern auch riesige Gebirge und Schnee.
Ich bin heute aufgewacht und habe auf ein schneebedecktes Gebirge geguckt, welches in Tadschikistan liegt. Also ich bin jetzt ungefähr 60 Kilometer von der tadschikischen Grenze entfernt. Circa 600 Kilometer weiter südlich von uns ist der Termez-Korridor, wo es noch wirklich viele alte buddhistische Skulpturen zu sehen gibt, die in den Höhlen sind. Und etwas weiter südlich ist die afghanische Grenze. Und auch dort gab es diese buddhistischen Skulpturen. Auch die waren Teil der Seidenstraße. Denn Buddhismus ist ja über die Seidenstraße, über diesen Korridor ins heutige Usbekistan gekommen und von dort aus dann nach China und von da aus nach Ostasien gewandert. Die Taliban haben, als sie 1996 an die Macht gekommen sind, das erste Mal in Afghanistan diese Buddha-Statuen in den Höhlen in die Luft gesprengt. Aber auf der anderen Seite der Grenze gibt es die noch. Die gibt es hier in Usbekistan, das alles im Termez-Korridor, also ungefähr 600 Kilometer weiter südlich, direkt vor der afghanischen Grenze zu Usbekistan. Also kulturhistorisch ist dieses Land ein absolutes Juwel. Also man kann es nicht anders sagen. Ne?
Und wie gesagt, auch die Menschen dort, einfach so herzlich, so freuen sich so, dich zu sehen, dass du dich für das Land interessierst und auch da muss man keine Berührungsängste haben. Es ist wirklich so nett, so herzlich. Man wird sofort aufgenommen. Wie gesagt, wir hatten es ja ganz am Anfang zu Hochzeiten eingeladen oder zu Geburtstagen eingeladen. Das ist da einfach vollkommen normal. Ne? Die freuen sich einfach, dich zu sehen und als dann bist du so ein bisschen das Highlight und das ist wirklich...
Sogar du.
Sogar ich.
Nein, ich muss tatsächlich eine Lanze brechen. Ich habe ja viele usbekische Kollegen hier und das ist, wenn wir hierher kommen oder wenn ich hierher komme, entweder alleine oder mit meinen anderen Kollegen aus Dubai, wir werden hier wirklich so herzlich aufgenommen. Das ist wirklich wie nach Hause kommen zur Familie. Das ist unglaublich. Mhm. Also wirklich sehr schön. Sven, wir haben Plov angeschnitten. Wir können diesen Podcast nicht ausklingen lassen, ohne über Plov zu reden. Und ich muss dazu sagen, ich habe heute ein T-Shirt gesehen im Bazar. Ich war heute auf dem Bazar. Mhm. Da war ein Bild, ein T-Shirt mit den Beatles drauf, die alle diese traditionellen usbekischen Kappen tragen. Auf dem T-Shirt stand All you need is Plov. Also Plov. In Anlehnung an das schöne Beatles-Lied. Also Sven, Fangfrage, was ist Plov?
Ein Reisgericht.
Plov ist tatsächlich
ein Reis drin. Es ist viel Reis drin. Es sind verschiedene Gewürze drin. Es ist, also um es jetzt sehr billig zu sagen, gebratener Reis, aber doch irgendwie ganz anders. Es sind, glaube ich, auch Fleischstücke drin. Die Herstellung ist ein bisschen anders, denn ein gutes Plov wird ja dann irgendwie rumgedreht auf dem Tisch serviert und dann so wird das Tongefäß so hochgehoben und erst dann sieht man, wie gut dieses Plov ist.
Also die Usbeken würden dich jetzt wahrscheinlich steinigen wollen oder
vollkommen zu Recht,
wenn sie hören würden, dass das eigentlich Bratreis ist. Es ist definitiv kein Bratreis. Der Reis wird ziemlich lange gekocht mit Gewürzen, mit Gemüse, mit Karotten vor allem. Diese wunderbaren süßlichen usbekischen Karotten und mit Zwiebeln und mit Knoblauch, diversen Gewürzen, sehr lange gekocht, stundenlang. Das ist also kein Halbstunden-Mikrowellengericht. Und das Ganze wird dann mit einem Tuch irgendwie, da wird dann die Flüssigkeit entfernt, dann wird das Ganze nochmal gekocht und dann wird entweder Lammfleisch oder Rindfleisch hinzugefügt, manchmal auch ein bisschen Pferdefleisch, je nachdem, wo man sich in Usbekistan aufhält. Und das Coole an Plov sind zwei Sachen. Das eine ist, Plov gibt es eigentlich überall entlang der Seidenstraße. Im Iran wird das Pilaf genannt, in Indien gibt es das auch. Das wird dort Biryani genannt oder Pilau. Es gibt es auch in China, da wird das Ganze Drafang genannt, also Das ist ein Reis, den man mit den Händen isst. Den gibt es im Westen Chinas auch. Also dieses Reisgericht gibt es eigentlich überall in den unterschiedlichsten Variationen. Aber das Zweite, was super wichtig und super interessant an Plov ist, dass eigentlich jeder Ort hier sein eigenes Plov-Rezept hat. Mhm. Es gibt Taschkent-Plov, welcher sehr ölig ist, wird mit sehr viel Öl, Baumwollöl, Leinöl gemacht. Da ist in der Regel Lammfleisch drauf. Dann gibt es Samarkand-Plov, ist etwas heller, nicht ganz so stark im Geschmack. In der Regel ohne Lammfleisch, nur mit Rindfleisch. Dann gibt es Bukhara-Plov, das ist mit braunem Reis gemacht. Da wird der Reis vorm Kochen geröstet in der Pfanne. Ist gewürzlich wieder ein bisschen anders. Es gibt den Ferganer-Plov, der wird im Osten des Ferganer-Tals hergestellt. Der ist etwas scharf, also dann werden Chilis reingemacht. Okay. Also ganz anders. Und nicht nur in jeder Stadt, in jeder Region gibt es unterschiedliche Plov-Zubereitungsarten. Eigentlich hat jede Familie ihr eigenes Plov-Rezept und es gibt da auch Plov-Rivalitäten zwischen den verschiedenen Regionen. Und wer aus Samarkand kommt, sagt, dass Samarkand-Plov der Beste ist. Wer aus Taschkent-Plov kommt, sagt, dass Taschkent-Plov das beste Plov der Welt ist. Und Plov lässt einen nicht in Ruhe. Also egal, wo man hinkommt, es gibt Plov. Wird in der Regel von den Männern in den Familien gekocht. Es dauert auch sehr lange. Es dauert ein paar Stunden, bis der Plov fertig ist. Aber Plov lässt einen hier nicht los. Und wenn man mittlerweile irgendwie am Flughafen ist und irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit hat und irgendwie durch die Geschäfte stöbert, gibt es den Plov sogar in Dosen. Den kann man sich dann mitnehmen nach Hause, ne? Im Duty-Free-Shop. Und selbst der Plov in Dosen ist gar nicht so schlecht.
Ja, da weißt du, wie du mir mal eine Freude machen kannst, ne? So ein alles bisschen Usbekistan mir nach Deutschland mitbringen.
Ja? Eine Dose Plov für den Meier-Sven.
Also, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer. Früher war es der Labskaus, den du mir mitgebracht hast aus Hamburg.
Ja, ja.
Ich bringe dir immer die grüne Soße mit und jetzt will ich den Plov haben. Ja.
Also Plov, liebe Leute, kommt man in Usbekistan nicht drumherum. Und das ist das Nationalgericht. Er wird in ganz Zentralasien gegessen, also ob man nach Kirgisistan fährt oder nach Kasachstan, nach Tadschikistan oder weiter in den Süden nach Turkmenistan. Plov gibt es überall und das ist halt absolut sinnbildlich, dass es den überall entlang der Seidenstraße gibt. Aber ganz besonders guten in Usbekistan. So, ich glaube, damit sind wir am Ende angelangt, ne?
Ich habe jetzt auch Hunger bekommen, ne? Es ist spät, ich habe jetzt Zeit zum Abendessen und ich werde mir jetzt ein Reisgericht kochen, überraschenderweise.
Liebe Hörerinnen und Hörer, all you need is Plov. Leute, fahrt nach Usbekistan, es lohnt sich. Ja?
Es lohnt sich auf jeden Fall, muss man einmal gesehen haben. Ne, wer gerne reist, wer sich dafür interessiert, boah. Also auch wer sich nicht dafür interessiert, reist mal dahin. Ihr werdet fasziniert sein, auf jeden Fall. Und Flug dauert auch gar nicht so lange, ne? 4,5 Stunden, 5 Stunden, glaube ich, ne?
Nee, 6. Ja, je nachdem, welche Verbindung man hat, aber man kann von Europa aus in 6, 6,5 Stunden hier sein.
Ja. Fliegt dahin. Viel Spaß in Usbekistan.
Wir sehen uns in Usbekistan, Sven, ne?
Wahrscheinlich vorher, vielleicht in China, ne? Das kann sein, dass wir uns in China sehen.
Oder auch das. Liebe Hörer, natürlich, ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Salam.
Ich sag Plov.